Lasst uns doch einmal beten. Herr, lass dein heilig Wort nicht leer an uns vorübergehen. Und lass uns nicht diesen Raum verlassen, so wie wir ihn betreten haben und wie wir hereingekommen sind. Lass etwas geschehen in unserem Leben, dass wir Gesegnete sind und näher zu dir gekommen sind und dass du uns Herrliche und Wunderbare geworden bist. Dann schenk uns aus Gnaden zu deiner Ehre. Amen. Der Text für diese Tage war Amos 4, zweite Hälfte des 12. Verses. So bereite dich, Israel, und begegne deinem Gott. Dazu möchte ich noch ein Wort lesen aus dem Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 17, vom 11. Vers. Lukas 17, vom 11. Vers. Es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, liebe Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Füßen Jesu und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keine gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur diese Fremde? Und er sprach zu ihm: Stehe auf, gehe hin, dein Glaube hat dir geholfen. Soweit. Es begab sich, da er reiste gen Jerusalem. Und zog mitten durch Samaria und Galiläa. Das kann man nicht verstehen. Jeder, der etwas weiß von der Geografie, der weiß, dass Galiläa ganz im Norden liegt. Jerusalem ganz im Süden. Und in der Mitte ist Samarien. eine seltsame Geschichte, einen seltsamen Weg, den der Herr gegangen ist. Dreimal heißt es, dass er sich aufgemacht hatte, nach Jerusalem zu gehen. Und in der Tatsache war das seine letzte Reise von Galiläa nach Jerusalem. Dreimal wird es erwähnt. Einmal übersetzt Luther, er ging stracks nach Jerusalem. Das war der Weg nach Golgatha. Nun kann man dieses sehr schlecht verstehen. Ich habe es gelesen, ich habe gedacht, Dr. Lukas, hast du einen Fehler gemacht? Es sollte heißen, es begab sich, dass er gen Jerusalem zog, mitten durch Galiläa und Samarien, stracks nach Jerusalem, den kürzesten Weg nach Jerusalem. Aber nun heißt es, er ging durch Samarien, mitten Samarien und dann mitten Galiläa. Da nimmt man Kommentare, was sagen die Theologen? Einige sind liebe Gotteskinder. Aber ein erkläre die Bibel, ein Kommentator, der sagt, jedes Mal, wenn du einen Kommentator zur Hand nimmst, denke daran, wir gingen alle in die Irre wie die Schafe. Manche haben sich viel Mühe gemacht, um dieses zu erklären. Einige sagten, ja, da waren zwei Wege und die gingen ganz nahe aneinander. Um dieses zu übersetzen, nicht schwer. Er ging von Samarien, von Galiläa, mitten durch Galiläa, mitten durch, stracks, sagt Luther, nach Jerusalem. Jerusalem lag da unten, ganz am Süden. Was ist geschehen? Hier heißt es, er ging durch Samarien und Galiläa. Was will das uns sagen? Ist da ein Fehler in der Bibel? Ganz gewiss nicht. Der Herr Jesus hat sich aufgemacht, stracks nach Jerusalem und ging durch Galiläa. Und dann ging er den kürzesten Weg, stracks durch Samarien, grad nach Jerusalem. Aber hier heißt es, er begann recht, durch Galiläa. Durch Samarien. Aber es sagt nicht, er ging durch Galiläa und dann durch Samarien. Er verließ Galiläa und dann ging er mitten durch Samarien. Und plötzlich machte einen anderen Weg. Ein sonderbarer Weg, den man nicht erfassen kann. Er ging stracks nach Jerusalem, Plötzlich kehrte er um, ging zurück den Weg, den er gekommen war. Er ging durch Samarien und durch Galiläa nach Jerusalem. Das ist verkehrt. Es hätte heißen sollen, er ging durch Galiläa und Samarien. Aber nein, er begann in Galiläa, ging mitten durch Samarien. Unterwegs erlebte er vieles. Lest mal in Markus über all die Sachen, die ihm begegnet sind unterwegs. Was war nun der Grund, dass er plötzlich durch mitten Samaria und Galiläa ging? Ein sonderbarer Weg. Er ging den Weg in die rechte Richtung und plötzlich finden wir, geht er wieder zurück, den Weg, den er gekommen ist. Er geht nun nicht mehr stracks nach Jerusalem. Was ist geschehen? Es ist ein sonderbarer Weg, den er gegangen ist. Also, er war im Norden, ging nach Süden, stracks nach Jerusalem. Dazwischen liegt Samarien. Haben Sie nun ein klares Bild. Und er ist inmitten Galiläa durch und dann inmitten den kürzesten Weg nach Jerusalem, und auf einmal hat er seine Richtung verändert und geht nicht mehr nach vorn, sondern nach hinten, den Weg, den er gekommen war. Es ist wunderbar, das Wort Gottes zu prüfen, andächtig zu lesen. Da sind solch goldene Schätze. Irgendetwas ist geschehen in unserem lieben Heiland. Das ist das rechte Wort für ihn. Er ist ein lieber Heiland. Als er nun durch Galiläa, Samarien ging, plötzlich kehrte er um und ging zurück. Das ist ein gewaltiger Umweg nach Jerusalem. Da kann irgendein Mensch sagen, nun irrst du dich. Du gehst nicht mehr in die rechte Richtung. Du gehst nicht mehr nach Süden, nach Israel, Jerusalem, du gehst jetzt nach Norden. Warum? Hier offenbart der Herr uns seine große Liebe, Treue und Barmherzigkeit. Es könnte sein, dass Menschen gesagt haben, da sind 10 Aussätzige, die leben in großer Not, gehe dorthin. Es kann aber auch sein, dass keine ihm was gesagt hat. Als Nathanael ankam, sagte der Herr, ein wahrer Israelit, in dem kein Falsch ist. Da sagte Nathanael, woher weißt du das? Er sagt, als du noch unter dem Feigenbaum saßt, habe ich dich schon gesehen. Und Nathanael sagt, du bist der Sohn Gottes. Er wusste sogar nicht nur, dass Nathanael unter dem Feigenbaum war, sondern was er dort erlebt hat, unter dem Feigenbaum. Da muss etwas geschehen sein unter dem Feigenbaum, dass Nathanael plötzlich sagt, du bist Christus, der Sohn Gottes. Jesus sagt, du glaubst es nun, weil ich es dir gesagt habe, aber du wirst noch Größeres erleben. Da hat keiner ihm gesagt, dass Nathanael unter dem Feigenbaum saß. Niemand braucht dem Herrn Jesus etwas zu sagen. Er sieht ja alles. Alles ist ganz klar vor ihm. Da ist nichts verborgen in seinen Augen. Er sieht alles, er kennt unsere Gedanken von Ferne. Und er ging den Weg zurück. Das war kein menschlicher Weg. Der Herr Jesus geht nicht den Weg, den wir gehen. Der Herr Jesus denkt nicht, wie wir denken. Er sagt, meine Wege sind nicht eure Wege. Und eure Wege sind nicht meine Wege. Eure Gedanken sind nicht meine Gedanken und meine Gedanken sind nicht eure Wege. Dies war das letzte Mal, dass der Herr Jesus den Weg ging. Plötzlich kehrt er um, geht zurück. Da muss die Vernunft schweigen. Denn da können wir sagen, Herr Jesus, was ist nun los? Du gehst den verkehrten Weg, du gehst zurück. Das ist keine Bequemlichkeit. Das kostet mir Energie. Das ist ermüdende. Das ist nicht der billigste Weg. Nun musst du den Weg wieder zurückkommen. Menschliche Vernunft muss schweigen. Wir wissen nicht, worum es geht. Wir denken menschlich. Wir denken an Bequemlichkeit. Wir denken an finanzielle Wege. Das kostet ja mir. Das ist ja viel ermüdender. Du gehst nach Süden und plötzlich kehrst du um und gehst wieder zurück nach Galiläa. Und später musst du den ganzen Weg wieder gehen. Da wäre nur eine Möglichkeit, dass er über den Jordan gegangen wäre. Und am Jordan entlang, um Samarien und dann wieder unten durch den Jordan. Beides ist ein großer Umweg. Beides ein großer Umweg. Aber bei dem Herrn Jesus geht es nicht um Bequemlichkeit, sondern sein Herz voller Liebe schlägt für den Menschen, der in Not ist. Er ist gegangen und gegangen, bis er zum Marktplatz kam. Das bedeutet ein größeres Dorf. Und als er da hineinging, da schrien diese 10 Aussätzigen. Die schrien laut, Liebe Meister, erbarme dich unser. Das war die einzige Chance, die sie hatten, ihr Leben mit Gott zu bereinigen. Sie schrien laut. Aussätzige waren ausgestoßen. Die konnten und durften nicht in der Gesellschaft. Die wurden angeschaut als Menschen unterm Gericht Gottes. Wir wissen ja von Menschen in der Bibel und im Alten Testament, dass Gott sie gestraft hat mit Aussatz. Und da war eigentlich kein Mittel dagegen. Das waren die Ausgestoßenen. Die durften in keinen Gottesdienst. Die durften in keine verchristliche Versammlung. Sie waren ausgestoßen. Sozusagen von Gott verworfen. Keine Gemeinschaft haben mit Gläubigen. Die wurden hinausgetrieben. Die konnten auch nicht ins Hotel, um da was zu kaufen. Die blieben draußen, weit weg in den Bergen. Und gewöhnlich war da ein Fels. Dann kamen die Menschen mit dem Essen und taten das Feld, das Essen auf den Felsen. Und dann oft einen Stein drauf, dass wenn der Wind weht, dass es nicht wegweht. Und wenn der Bote gekommen war mit Essen, dann und wieder weg war, dann gingen sie dahin, um zu essen. Es war ein schweres Leben, ein schweres Los. Die litteten ein Leben der Schmerzen, Wunden, die bluteten, eiteten und hatten keine Pillen, um die Schmerzen zu stillen. Und als sie ihn sahen, riefen sie mit lauter Stimme: Jesus, erbarme dich unser. Liebe Jesus, erbarme dich unser. Und dann ließ er sie zu sich kommen. Und er sagte ihnen: Geht, zeigt euch den Priestern. Sie kannten den Herrn Jesus nicht. Wie konnten sie ihn zurufen? Lieber Herr, erbarme dich unser. Sie hatten von ihm gehört. Und sie zweifelten nicht. Sie glaubten, dass er sie helfen könnte. Der Glaube kommt ja aus der Predigt. Das hören sie. Und die Predigt aus dem Worte Gottes. Sie erzählten ihnen, was Jesus alles getan hatte. Und dann kamen sie zu dem Entschluss, dass er der Einzige ist, der ihnen helfen kann. Und sie riefen mit lauter Stimme: Lieber Herr, erbarme dich unser. Er sagt: Kommt. Und dann kamen sie zu ihm. Kein Zweifel. Er sagt: Geht und zeigt euch den Priestern. Hätten sie gezweifelt, wären sie nicht zu den Priestern gegangen. Geht und zeigt euch den Priestern. Aber sie waren noch aussätzig. Aber sie horchten auf sein Wort. Sie horchten darauf. Und auf dem Weg zu den Priestern, plötzlich erkannten sie, wir sind ja heil. Der Herr hat uns geheilt. Welch ein wunderbarer Herr. Aber eine von den 10 war ein Fremdling. Das war ein Samariter. Die Samariter hatten keine Gemeinschaft mit den Juden. Das waren Mischlinge und die waren ausgestoßen. 9 waren Juden. Und dieser Mischling, dieser Samariter, als er plötzlich unterwegs erkannte, ich bin ja heil. Das zeigt uns den Wert des Gehorsams. Tu das, was er dir sagt. Und zweifle nicht. Und alle 10 erkannten plötzlich, dass sie gesund geworden waren. Aber diese Samariter, dieser Fremdling, als er das sah, kehrte er um und pries Gott laut und lief zu den zu Jesus und fiel ihn zu seinen Füßen und dankte ihn. Und dankte ihn. Der Herr Jesus sagte, wart ihr nicht sehen? Und bist du allein, du Fremdling, der zurückkommst und dankst? Die anderen 9 waren Juden, waren Israeliten, stolze Juden, hochmütige Juden. Aber nur der Samariter wurde gefunden, der Verachteste. Er kam zurück und fiel zu Jesu Füßen und dankte Gott laut. Und der Herr Jesus sagt, waren da nicht 10? Und nun kommt nur der Fremdling und dankt. Das muss den Herrn Jesus geschmerzt haben. Dass nur der Fremdling kam zum Danken. Es heißt oft in der Bibel, dass die Armen, die Nichtigen, reich sind an Glauben. Und er sagte dann, steh auf, dein Glaube hat dir geholfen. Wo waren die anderen 9? Die sind zu den Priestern gelaufen. Wir tun ja das, was er uns sagte. Hat er denn nicht gesagt, geh zu den Priestern? Und als sie bei den Priestern waren, dann liefen sie nach Haus. Der eine sagt, ich warte schon darauf, meine Frau zu begrüßen und meine Kinder. Was für Freude wird das sein? Was für Herrlichkeit, wenn wir wieder zu Hause sind. Gesund, keine Schmerzen, nicht in den Bergen wohnen, nicht Ausgestoßene. Daran dachten die, die hatten, dass es ihnen gar nicht in den Sinn gekommen, zurückzugehen zu Jesus und ihm zu danken. Aber der Herr Jesus übersieht das nicht. Wie oft fehlt es bei uns am Danken? Gott, der so viel an uns tut. Wir sind ihm viel Dank schuldig. Und er leidet, dass wir ihm nicht danken. Die Bibel sagt, die Homosexuellen werden homosexuell, weil sie Gott nicht danken. Die Bibel sagt, gebet Gott Dank für alles, ohne Unterlass. In allem Dank Gott. Kommen wir nicht zu kurz an diesem, dass wir danken? Wir haben andere Gedanken. Wir wollen unsere Lieben sehen. Das Zuhause, unser Hab und Gut, mit ihnen glücklich leben. Und der Herr Jesus konnte es nicht verstehen. Wart ihr nicht 10? Und hat sich nur eine gefunden, zurückzukommen und zu danken? Lieben Freunde, er ist umgekehrt für 10. Aber er wusste, da ist nur eine, dem wirklich geholfen wird. Die 9 stolzen Juden haben körperlich was erlebt. Gott hat was getan an ihrem Leib. Und das hat ihr Herz erfüllt. Irdisch wurden sie gesegnet. Leiblich wurde ihnen geholfen, aber nicht geistlich. Nicht geistlich. Nur eine. Ein Fremdling. Da sehen wir die große Liebe Jesu. Der vom göttlichen Eifer getrieben wurde für die eine Seele. Eigentlich 10, aber er hat den großen Umweg gemacht, die große Unbequemlichkeit, um diese Seele zu retten. Nicht nur zu heilen von dem Aussatz, sondern geistlich ihm zu helfen. Und er ist geistlich geholfen. Einer aus 10. Die anderen, die haben auch gejubelt, gedankt, wie wird sich die Frau gefreut haben, als der Mann plötzlich ankam. Die Kinder, Vati, die konnten ihn wieder umarmen und küssen und mit ihm sein. Was ist geschehen? Ja, Jesus von Nazareth hat sich uns erbarmt. Wir sind gesund geworden. Aber tiefer, sozusagen als die Haut, ist es nicht gegangen. Ist nicht bis ins Herz hineingedrungen. Lieben Freunde, wie ist es bei uns? Sind wir wie die 9 stolzen Juden? Die nur besorgt waren um das Irdische, das Äußere, ihre Bequemlichkeit, ihr Hab und Gut, ihr Haus, oder bist du wie der eine, Samariter, der Ausgestoßene. Bei dem es tiefer gegangen ist, der geistlich erreicht worden ist. Nur eine hat erkannt, worum es eigentlich geht, den Kern der Sache. Möge Gott schenken, dass wir nicht solche sind wie die Neun. Die hatten ein wunderbares Zeugnis, wie sie geheilt worden waren. Auch die Priester haben das erkannt. Aber bis ins Herz ist es nicht gedrungen. Wie weit ist es in diesen Tagen bei dir gedrungen? Wie tief ist es gegangen? Hat es die tiefsten Tiefen deines Herzens erreicht? Und bist du davon ergriffen? Und kannst es nicht wieder loswerden? Hat seine Frau vergessen? Seine Kinder, seine Verwandtschaft. Und der Herr Jesus ist ihm der Größte geworden, der Lieblichste. Er hat die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes erlebt. Und er konnte nicht weiter, kam zurück. Er hatte die Hilfe empfangen. Nun wiederum die Frage, wie sieht es bei uns aus? Fließt der Dank über wegen unserer geistlichen Hilfe? So wie der Lazarus mit Wehen bedeckt war, von seinem Aussatz, der keinen Freund hatte, nur die Hunde, die kamen und leckten seine Wehe. Das ist sogar hygienisch gut, die reinigen das. Die leckten das Blut, das Eiter weg. Aber Gott sei Dank, trotz körperlicher Schwäche war er geistlich stark. Er hatte ein Verhältnis mit Gott. Und seine letzte Reise war er von den Engeln begleitet worden, bis ins Paradies hinein. Auf den Schoß des Vaters Abraham. Und als der reiche Mann in der Hölle ihn sah, da sagte er, Vater Abraham, lass Lazarus von den Toten erweckt werden. Ich habe noch 5 Brüder. 5 Brüder, die kommen denselben Weg. Die fahren auch in die Hölle. Abraham sagt, ja, Mose und die Propheten. Sie sagten, nein, sie hören nicht nach Mose und die Propheten. Sie hören nicht nach den Predigern. Aber wenn einer von den Toten aufersteht, dann werden sie glauben. Er sagt, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, werden sie auch nicht hören, wenn einer von den Toten auferweckt wird. schwierig für uns, das zu begreifen. Aber in kurzer Zeit ist der Herr Jesus gestorben. Und nach 3 Tagen ist er auferstanden. Und trotz der Auferstehung gibt es Millionen Menschen, die nicht glauben. Sogar die Auferweckung Jesus bewegt und erfasst und ergreift sie nicht. Verloren sind sie. Jesus ist auferstanden von den Toten. Das sollte genug sein, die ganze Menschheit zur Erkenntnis zu bringen. Aber sie stören sich nicht daran. Es stimmt, was der Herr Jesus sagt. Wenn sie Mose und die Propheten, wenn sie das Wort Gottes nicht hören, werden sie auch nicht verstehen, wenn jemand von den Toten aufersteht. Nach ein paar Tagen ist der Tote auferstanden. Hat er sie bewegt? Sind sie zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen? Gar nicht. Einige ja, aber einige sind verhärtet worden und haben ein böses Maul bekommen. Und sagt, seine Jünger sind gekommen, haben ihn gestohlen. Er sagt, bitte sende Lazarus, dass er seinen Finger ins Wasser täte und meine Lippen anzurühren. Welch ein Umschwung ist das mit Lazarus, als er draußen lag und die nur die 100 zu Freunden hatten, hat diese sich nicht um ihn gekümmert. Der ging weit um ihn herum, aber die Not war so groß, dass diese verrottete, verfaulte Mensch mit seinem Finger seine Lippen berühren sollten. Oh Freund, du kannst ein hartes, verstocktes Herz haben. Wenn du aber in der Hölle bist, wird es eine andere Geschichte sein. Dann wirst du nicht mehr reden. Dann wirst du nicht mehr fühlen, wie du heute fühlst. Und was du heute denkst, da sagt er nicht mehr den Aussätzigen, der soll mich nicht berühren. Er sagt, sende ihn, Vater Abraham, dass er meine Zunge berührt mit seinem Finger. Das ist Qual in der Hölle. Es gibt keinen Mensch, der das erfassen kann, wie furchtbar das sein muss. Der ganze Leib im Feuer für alle Ewigkeiten, in den glühendsten Ofen, das ist qualvoll. Wer nicht Gottes Weg geht und nur mit dem irdischen beschäftigt ist, der muss teuer dafür bezahlen. Das kostet was, um nicht mit Jesus zu gehen. Das kostet was. Lass lieber die Frau, die Kinder, dein Hab und Gut liegen und fall dem Herrn Jesus zu seinen Füßen. Küsse die, danke ihn mit lauter Stimme. Die anderen werden gesegnet werden dadurch. Aber wenn es dir nur um das Leibliche geht, und nicht das Geistliche und der Undank dein Herz erfüllt, dann wirst du beschämt werden in alle Ewigkeit und dort brennen, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht gelöscht wird. Kann man sich das vorstellen? Undank ist der Weltlohn, sagt man. Der geringe, verachtete Samariter hat das Heil ergriffen. Und Jesus ist umgekehrt, zurück den weiten Weg. Trotzdem er es eilig hatte nach Jerusalem. Zurück, da war eine Seele, um der es ging, die heilbegierig war, die geistlich geholfen werden wollte. Und die Seele hat er erreicht. Der widerwärtige, hässliche, abscheuliche, dass man sich vor ihm geekelt hat, hat das Heil ergriffen, so wie der Lazarus. Und er verließ alles. Er lief und rief laut und dankte Gott für das Heil, das ihm zuteil wurde. Er hat den Segen erlebt. Bei dem ging es nicht nur um das irdische, leibliche Heilung, aber er hat das Geistliche empfangen, ergriffen und erlebt. Geheilt an Geist, Seele und Leib. Wahre Heilung. Und das hat dem Herrn Jesus nicht zu viel gekostet. Wenn es auch unbequem war, den Weg verlängert hat, diese teure Seele wollte er erreichen. Und die hatte gesehen in ihrer großen Not. Die anderen 9 waren mit. Aber bei denen ging es nicht so tief wie bei diesem. Kann ich jetzt stoppen? Habe ich genug geredet? Wird es genug Speise sein für dich dein Leben lang bis zum Tod? Und dass es dahin reicht bis die ewige Herrlichkeit? Oder wirst du wie die 9 stolzen Menschen das Heil über dich hinweggehen lassen, es verlieren? Irdisches Glück, aber geistliche Not, kein Heil. Möge Gott schenken, dass wir sehen, worum es den Herrn Jesus geht. Wenn da eine Seele ist, die um das Heil Gottes schreit, Jesus, der liebevolle, gnädige, barmherzige Gott, der hört den Schrei. Keiner braucht ihm das sagen. Er hört den Schrei der Seele. Und Gott sei Dank, dass wir solch einen Herrn haben, der sich auf unser erbarmt. Aber möge keine unter uns so wie die neuen Juden sein, Samariter, an denen das Heil vorbeigegangen ist. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir staunen über dich. Deine Liebe, dein Erbarmen, nichts war für dich zu viel, um uns zu erreichen. Nichts kostete zu viel, den schwierigen Weg zu gehen, sogar den Kreuzestod, um uns zu erreichen, dass wir ein glückliches Ende haben, dass wir geistlich geholfen sind und dass du die Hauptsache warst und er zu deinen Füßen lag und du ihm sagtest, dein Glaube hat dir geholfen. Schenk uns den Glauben, der auch uns helfen wird, Herr. Amen.